Es kann nicht passieren, dass ich zurückkomme und auf einmal denke, Scheiße.
Doch, das kann passieren.
Wann nehmen wir uns mal Zeit und überprüfen unser Leben? Jetzt schauen wir uns einfach mal an, was ist gut. Hast du überhaupt Lust, dich kennenzulernen? Ich kann mich in eine gute Stimmung bringen, ich kann mich in eine schlechte Stimmung bringen. Das Hirn hat die Wahl. Wir Menschen sind ja feige und bequem.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dox.
Das ist die dritte Folge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Ich bin Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Und wir sprechen über die Probleme und Herausforderungen meiner Generation, also 40 plus. Und diesmal geht es um die Eigenidentität, also um die Frage, wer bin ich jetzt eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir sind auf einer Party, kommen von der Party zurück, bekommen die Frage, Mensch, wie war es auf der Party? Antwort, langweilig. Gegenfrage, was hast du, was haben wir gemacht, damit diese Party toll wird, spannend und interessant? Also das Leben ist unsere Party und wie das verläuft, das ist unsere eigene Entscheidung, unsere Verantwortung. Wie wir das gut hinbekommen, darum soll es heute gehen. Gehen wir also rein in unsere dritte Therapiesitzung.
Ich dachte, ich bin mit mir eigentlich, also ich will nicht sagen, jederzeit entspannt im Hier und Jetzt, aber eigentlich so ganz okay.
Also du magst dich?
Große Teile davon, ja.
Ja.
Gibt bestimmt auch Sachen, wo ich sage, nee, das ist nicht doll, aber ich sage auch nicht, das lehne ich dann ab oder muss ich ändern, sondern das ist halt so. Und das ist wiederum dann auch okay, dass einige Sachen eben nicht okay sind. So.
Also ich bin halt der Meinung, dass jemand nur Beziehungen zu anderen Menschen aufnehmen kann, wenn er zu sich selber eine gute Beziehung hat. Und man muss erstmal gut für sich selber sorgen. Das ist ja das, was wir in der Therapie als Selbstfürsorge bezeichnen. Und du musst erstmal selber schauen, dass du dich stabil hältst. Und wenn du eine gute Beziehung zu dir hast, dann kannst du eine zu anderen aufnehmen.
Aber wenn ich jetzt aktuell zum Beispiel überhaupt kein Leiden habe.
Du musst kein Leiden haben. Du musst erstmal eine Beziehung zu dir haben. Wissen, so, also früher hat man gesagt, ich muss wissen, wer ich bin. Das ist sicher nicht so der Punkt, aber es ist so etwas, dass ich eine Idee habe, was ist meine Eigenidentität? Wer bin ich? Was will ich? Welche Visionen habe ich? Und unabhängig von allen anderen Menschen. Und vor allen Dingen muss ich erstmal gucken, dass es mir gut geht. Das klingt ein bisschen unchristlich, weil wir immer lernen, dass die anderen zuerst kommen, aber für uns in der Therapie ist die Reihenfolge immer, erst kommt das Ich, dann kommt das Du und dann kommt das Wir.
Wobei, da gibt's ja den Erfinder der Christenheit, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder? Das war ja doch. Also
ja,
das bedeutet ja,
ja.
Eine Eigenliebe zuerst haben.
Ja, aber letztendlich ist es ganz oft so, dass wir den anderen doch deutlich besser behandeln als uns selbst. Weil wir einfach gelernt haben, auf andere mehr Rücksicht zu nehmen als uns selbst. Und das ist natürlich das, im Flugzeug finde ich das sehr schön. Im Flugzeug kommen die Masken runter und du musst als erstes deine Maske aufsetzen und dann kannst du erst andere versorgen. Und das ist das, was wir halt am wenigsten beachten. Wir müssen erstmal gucken, dass wir selber stabil sind und dann können wir erst in die Beziehung zu anderen Menschen gehen. Zum Beispiel, was machst denn du, um für dich wirklich stabil zu sein?
Oh, das ist wieder mal eine gute Frage, denn
ganz bewusst, was machst du? Vielleicht kannst du sagen, Sport zum Beispiel oder sowas. Oder
ja, also ich fühle mich schon wohler.
Oder so.
Also ich fühle mich zum Beispiel schon wohler, wenn ich irgendwie ab und an, sage ich jetzt mal, Sport mache. Ne? Dann spüre ich mich irgendwie, spüre das Hirnbumpern, spüre eine Anstrengung und so weiter. Und danach oder währenddessen fühle ich mich gut und denke mir so, guck mal, das habe ich jetzt für mich gemacht, wie es so schön heißt. Und fühlt sich gut an.
Und wann nimmst du dir mal Zeit für dich? Hast du wirklich Zeit für dich hast? Nicht, wo du Zeit hast für deine Partnerschaft, wo du Zeit hast für deine Kinder, sondern wo du wirklich Zeit hast für dich. Wo du sagst, so, jetzt nehme ich mir Zeit. Jetzt gehe ich mal zum Beispiel 2 Tage auf die Alm und schau einfach nur mal nach mir. Und schau mal, was mit meinen Gefühlen ist.
Also dieses Eremitentum, was du ja...
Nein, nicht Eremitentum.
Ja, was du im Bregenzer Wald pflegst, im Sinne von, dass du dich zurückziehst von allem. Das kriege ich so... Also ich würde dann sagen, ich versuche das einmal im Jahr zu machen, dass ich zum Beispiel klettern gehe.
Ja, und da machst du ja wieder was.
Da mache ich was und das mache ich auch mit einem Bergführer, aber trotzdem halt mit einem mir fremden Menschen. Insofern bin ich da schon viel mit mir alleine. Und wenn ich dem hinterherkletter an der Wand und ich sehe ihn nicht mehr, dann bin ich sehr mit mir alleine.
Ja, aber du hast dann, das Gehirn ist beschäftigt mit der Koordination, das Gehirn ist beschäftigt mit dem, dich abzusichern.
Ja, aber nur damit und das ist doch auch gut.
Ja.
Dass ich mal nicht irgendwie...
Hast du überhaupt Lust, dich kennenzulernen? Wäre es nicht mal spannend, dass du mal dir Zeit nimmst für dich? Hast du überhaupt mal Zeit für dich?
Also nach deiner Definition nicht.
Ne? Meine Definition, wie du es selbst empfindest. Hast du das Gefühl, dass du wirklich mal dich hinsetzen kannst, sagen sowas, wo du dein Leben reflektierst, wo du einmal, das muss man nicht kompliziert machen, aber sich einfach mal zwischendurch Zeit nehmen und sagen, hey, was ist los? Was will ich? Wo will ich hin? Bei mir kommen zum Beispiel, es gibt Manager, die kommen zweimal im Jahr. Und mit denen mache ich einen sogenannten, man nennt das Ritt durch das Leben. Also wir nehmen uns 4 Stunden Zeit und reflektieren, was in einem halben Jahr passiert ist. Und
ja, aber das kriegen sie auch nicht alleine hin, offensichtlich. Da brauchen sie dich.
Ja, da brauchen sie mich. Weil wir das halt nicht gewohnt sind, uns selbst zu reflektieren. Wann nehmen wir uns mal Zeit und überprüfen unser Leben?
Gib mir eine Idee davon, wie könnte das konkret aussehen bei mir oder bei allen, die sich das fragen?
Ja. Also es könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich mir Zeit nehme jetzt, wo ich auch Ruhe habe, also in irgendeinen Ort gehe, wo von mir aus, also ich gehe halt gern auf die Alm oder ich habe auch so Hütten, wo ich Patienten hinschicke.
Aber alleine?
Alleine. Und wo auch eben kein Radio ist, kein Fernsehen ist, kein Internet, gar nichts, wo auch kein, also wo sie kein Buch lesen können, sondern wo sie einfach nur mit sich sind. Und das ist wirklich unheimlich intensiv zu sehen, wenn dann jemand stehen bleibt und die Gefühle bei ihm ankommen. Die Gefühle, vor denen man ja sein Leben lang wegläuft. Wir sind ja viele von uns auf der Flucht. Und dann, wenn du mit einem mal stehen bleibst, dann ist es fast immer die gleiche Reihenfolge. Den ersten Tag, also die ersten Nachmittags sind die Leute tierisch nervös, gereizt und wollen sofort was machen. Das passiert übrigens auch, wenn ich zu Managern gehe und streiche ihnen aus dem Terminkalender jeden zweiten Termin raus und sie dürfen in der Zeit nichts tun.
Nichts tun
ist das Schlimmste für Manager.
Eben, also ich glaube, dass die wenigsten Leute wirklich mal eine Zeit lang nichts tun. Deswegen lass uns da noch kurz ein bisschen dran festhalten, weil ich mir ganz konkret in einer Sekunde nicht vorstellen kann, wie ich nichts tue. Weil, so, erstens
ja.
Und gleich hinterher, was ich immer wieder, also auch gerade in den sozialen Medien da irgendwie lese, als Ratschlag nach dem Motto, Grübel, wenn du ins Grübeln kommst, wird's gefährlich, weil du,
Nein.
du dich dann so irgendwie runterziehst an negativen Gedanken.
Aber du kannst doch mal ins Gute grübeln kommen. Schau doch mal, was alles Gute in deinem Leben ist. Ja, das Interessante ist, wir grübeln uns immer ins Negative rein. Aber wir können ja genauso mal uns ganz bewusst hinsetzen und sagen, jetzt schauen wir uns einfach mal an, was ist gut. Also zum Beispiel, dass wir in einem Land leben, wo kein Krieg ist. In einem Land leben, wo wir freie Religion leben können. Was ist alles gut? Statt darüber zu grübeln, was ist alles schlecht. Aber das kann ich ja lenken. Das Interessante ist ja, Stimmungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Ich mache das für mich so, dass ich mich zum Beispiel hinsetze und gucke mal an, was habe ich gerade für eine Stimmung. So mache ich das für mich auch selber. Und wenn ich merke, was möchte ich für eine Stimmung haben? Und dann bringe ich mich in die Stimmung. Ich kann mich in eine gute Stimmung bringen, ich kann mich in eine schlechte Stimmung bringen. Das Hirn hat die Wahl. Aber wenn ich in eine gute Stimmung kommen will, dann mache ich mir positive Affirmationen.
Ja, aber dass du dich in eine gute Stimmung bringst, also wenn du sagst, das Hirn hat die Wahl.
Ja.
Ich habe das Gefühl, zumindest mein Hirn, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, nichts zu tun, entweder ich sitze, liege oder stehe irgendwo und tue nichts, außer vielleicht in die Landschaft zu schauen, dann biegt mein Hirn automatisch, also wenn ich nichts tue, wenn ich mein Hirn auch nicht lenke, in Regionen ab, die unangenehm sind.
Ja, die negativ wird. Ja.
Aber warum biegt es dahin ab und warum biegt es nicht von alleine Richtung Positives ab? Also ich muss viel Energie aufbringen, um die positive Abzweigung zu nehmen. Und das kostet halt Kraft und ich glaube, dass man deshalb das nicht macht, weil man diese Kraft nicht aufbringen will.
Ja, und weil man eben das, schau mal, wie unsere Gesellschaft ist. In unserer Gesellschaft wird man nicht ins positive Grübeln gebracht. Man denkt nicht darüber nach, was man alles toll gemacht hat, sondern wir denken darüber nach, was wir schlecht gemacht
haben. Ja, aber warum ist das so?
Weil wir so erzogen worden sind. Das Ganze mit deiner Kindheit kommt wieder. Jetzt ist es wirklich mit der Kindheit so. Weil deine Eltern dir auch beigebracht haben, Bescheidenheit ist eine Zier. Prahlen darf man nicht und so weiter. Und ich finde das immer lustig, wenn ich Vorträge halte zum Beispiel und dann den Vortrag anfange und sage, Sie werden heute den besten Vortrag hören, den Sie je gehört haben, dann bin ich durch. Brauche ich gar nicht weiterzureden. Aber wenn ich beim Vortrag anfange und sage, wissen Sie was, das ist mein erster Vortrag, bitte haben Sie Verständnis. Ich bin so unsicher heute, habe ich alle Sympathien auf meiner Seite.
Weil Bescheidenheit irgendwie besser
ankommt. Ja, weil es eine Zier ist und weil es auch nicht, und weil wir halt natürlich immer über das Negative nachdenken. Das Dumme ist, die Eigenschaft unseres Hirns ist, dass sich die negativen Dinge immer mehr einbrennen als die positiven Dinge. wenn das was Negatives im Gehirn passiert, dann gibt es ein Arousal, dann heißt es, wird das Hirn völlig durcheinander gebracht, weil was passiert, was.
Aber wir haben doch diesen Verdrängungsmechanismus.
Dein Liebeskummer vergisst du nicht deinen ersten. Wenn du mal deine Vergangenheit rekapitulierst, dann wirst du oft feststellen, dass der negative Dinge noch gut erinnerlich sind, aber viele positive Dinge, da muss dich jemand dran erinnern. Dann sagt die Oma irgendwie, guck mal, da hast du doch das gemacht oder so. Hm. Wir erinnern dummerweise das Negative, weil das Hirn natürlich sich aufregt, wenn was Negatives passiert. Wenn ich dich jetzt kränke, das Schlimmste übrigens für alle Leute, die zuhören, wenn man Menschen wirklich kaputt machen will, dann ist es, sie in der Öffentlichkeit abzuwerten. Das ist die schlimmste Kränkung, die es gibt. Und die brennt sich total ein.
Das Hirn macht es uns also nicht leicht, das Positive rauszukramen. Dabei sollten wir das viel öfter tun. Ich habe mir nach dem Gespräch meine Gedanken drüber gemacht, aber ihr merkt gleich an der Art und Weise, wie ich im Gespräch jetzt weiterspreche, dass es währenddessen schon angefangen hat, bei mir zu rattern.
Du hast sehr eindrücklich klar gemacht, dass sich negative Vorkommnisse sehr einbrennen und schwer wegzukriegen sind. Aber jetzt wieder zurück zu dem Thema, weil du gesagt hast, abbiegen, Entscheidung treffen, positiv im Gehirn sich...
Nee, es war noch weiter. Mir ist es wichtig, dir klarzumachen, man kann selber entscheiden. Stimmungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Ich kann selber was dafür tun, dass ich gute Stimmung habe, oder ich kann was dafür tun, dass ich schlechte Stimmung habe. Mein Gehirn kann das entscheiden. Ich kann mich in gute Stimmung bringen. Was würdest du tun, wenn du sagst, jetzt will ich gute Stimmung haben? Du machst zum Beispiel eine gute Musik an, die du vielleicht magst.
Ja, genau, das ist eine gute Strategie.
Du denkst an deine Familie.
Auch eine gute Strategie, absolut, ja. Doch.
Man denkt an schöne Erlebnisse, die man gehabt hat.
Ja.
Guten Sex, ganz egal was. Mhm. Irgendso. Also Dinge, die man, mit einmal ändert sich die Stimmung. Mhm. Und genauso ist es umgekehrt. Ich kann mir auch ganz viele Ereignisse abrufen, also zum Beispiel sowas, wie ich halt in der Öffentlichkeit deklassiert wurde und sowas, und schon ist meine Stimmung im Keller.
Okay, wir versuchen die Stimmung, also der Ausgangspunkt war ja mit mir selber, also mich, wie hast du es formuliert, mich selber kennenlernen, mit mir selber...
Eine Eigenidentität entwickeln.
Die Eigenidentität
entwickeln. Ja, erstmal zu wissen, wer bin ich, was will ich in diesem Leben. Also wer bin ich, ist eine große Frage, die kann man auch jeden Tag neu beantworten. Aber auf jeden Fall, was ist mit mir und meinem Leben los? Was möchte ich eigentlich machen? Welche Vision habe ich? Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über Sinn. Also welchen Sinn soll mein Leben haben? Und es gibt ja eine eigene Sinntherapie, die Logotherapie von Frankl, wo man sagt, ohne Sinn, ohne Ziel kann man bestimmte Dinge nicht handeln, kann man das Leben nicht schaffen.
Ja, aber umgekehrt, wenn ich jetzt ich stelle mich hin auf der Suche nach der Eigenidentität und komme darauf, also jetzt bin ich in der Mitte des Lebens, von daher ist es ja auch so ein bisschen eine Rückschau. Wollte ich denn eigentlich mal hin, so, ne? Was wollte ich erreichen? Da gibt es verschiedene Kategorien. Vielen wird wahrscheinlich zunächst mal einfallen, Beruf, Karriere.
Lass
und
die
so
Vergangenheit weg. Guck, wo du jetzt stehst.
Ja, aber das ist doch immer ein Abgleich mit dem, was ich wollte. Und was ich jetzt habe.
Ja, aber das was du wolltest, kannst du nicht mehr ändern. Deswegen brauchst du auch nicht mit dem Rückspiegel zu fahren.
Nicht mit dem Rückspiegel fahren, sagt der Docs, heißt für mich so viel wie, was in der Vergangenheit war, also was rum ist, das kannst du nicht mehr ändern. Was jetzt ist, aber schon. Das heißt, wir haben ganz schön viel Verantwortung. Den Fokus müssen wir auf uns selber lenken. Und das Motto heißt dann, Verantwortung outsourcen ist nicht. Gar nicht so einfach, oder?
Was hinter dir liegt, liegt hinter dir. Entscheidend ist, was ist jetzt? Und wenn ich jetzt bin, ich in der Mitte meines Lebens, und dann will ich in der Mitte meines Lebens schaue ich, was ist jetzt so, wie ich möchte, und was ist nicht so, wie ich möchte? Was kann ich davon, also was ist dissonant, was ist konsonant?
Ja, aber wenn ich dann...
Was will ich ändern?
Aber wenn ich dann entdecke, gut, es sind jetzt so ein paar Sachen, die ich gerne anders hätte oder so, verursacht das doch dann auch ein bisschen Stress, weil dann habe ich auf einmal so, oh Gott, es ist ja gar nicht so, wie es sein sollte, sondern ich will es irgendwie anders haben. Wie erreiche ich das? Schaffe ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Weil wenn ich es schaffen sollte, hätte ich es ja bisher schon hingekriegt, weißt du?
Nein,
so.
Das ist eben das, genau, das, was nicht so ist, wie du möchtest, das verdrängst du. Ja, wir Menschen sind ja feige und bequem. Wir sind zu faul und wir sind zu feige, Dinge zu ändern. Deswegen habe ich ganz viele Patienten, die bleiben in kranken Familiensystemen, die bleiben in kranken Ehen drin. Hab ein Paar, die sind seit 10 Jahren verheiratet und seit 10 Jahren leben die nebeneinander her, machen sich Psychoterror, machen sich das Leben zur Hölle, aber ändern nichts. Wegen der Kinder angeblich, was übrigens das schlechteste Argument ist. Weil Kinder in einer gespannten Beziehung immer viel schlechter aufgehoben sind als in einer getrennten Beziehung.
Aber gib mir nochmal eine konkrete Idee davon, wenn du sagst Eigenidentität, an was soll ich denn da denken? Weil ich komme noch selber jetzt wirklich nicht, ehrlich gesagt, drauf.
Ja, also jetzt sehen wir ja, du bist in der Mitte des Lebens, ja. Dann schaust du dir an, was in diesem Leben ist so, wie ich möchte und was ist nicht so, wie ich möchte. Und vor allen Dingen, was ist an mir nicht so, wie ich möchte. Also zum Beispiel stellst du dann fest, also Rauchen wäre ein gutes Beispiel. Nehmen wir an, du rauchst und dann sagst du einfach, okay, das ist nicht gut, will ich weiter rauchen oder nicht. Dann entspreche ich, dann kann ich entscheiden, wie ich den Konflikt gehe. Wichtig ist, dass ich sehe, wo ich im Konflikt bin, wo ich ambivalent bin. Ich kann auch sehen, dass meine Ehe beschissen ist. Und dann sage ich, okay, ich bleibe aber in der beschissenen Ehe. Aber dann halte ich auch die Schnauze und klage nicht die ganze Zeit.
Also eine Bestandsaufnahme.
Das wäre eine Bestandsaufnahme. Ich mache eine Bilanz, wenn man so will. Ich ziehe eine Bilanz, gucke, was ist. Und dann schaue ich, welchen Weg ich gehen will.
Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass man von so einer Bilanz auch Angst hat und dass man sie deshalb nicht macht?
Ja, deswegen ist sie ja so brutal. Deswegen ist, wenn die Menschen so, wenn ich sie alleine auf die Hütte schicken, dann ist es, die Tränen kommen, die Traurigkeit kommt, die ganze Einsamkeit kommt, die Verzweiflung kommt auch teilweise. Aber dann stelle ich mich dem. Das Entscheidende ist, dass ich mich diesen Konflikten stellen muss und dem ich ständig ausweiche.
Um was dann zu erreichen? Was wird dann danach
besser? Um Klarheit zu erreichen. Zum Beispiel kann ich meine Ehe verändern. Das heißt nicht automatisch Trennung, aber was kann ich tun, um es zu verändern? Was kann ich tun, um wieder Sexualität reinzubringen? Und vor allen Dingen die wichtige Frage ist immer, was tue ich denn eigentlich selber? Kennst du vielleicht auch, wenn du so auf so einer Fete bist? Und dann kommst du nachher nach Hause, dann fragt dich jemand und sagt, wie war denn die Fete? Sagst du, total langweilig. Dann frage ich immer, was hast du gemacht, damit sie anders wurde? Ja, und das Leben ist unsere Fete. Und die Frage ist immer, was tun wir denn selber, damit in diesem Leben das Leben anders wird? Und das ist meistens so, dass wir nach außen gehen und sagen immer, finde ich immer irre, wenn Frauen mir sagen, mein Mann behandelt mich so schlecht. Nein, ich lasse mich schlecht behandeln. Oder mein Arbeitgeber behandelt mich schlecht. Ich lasse mich schlecht behandeln. Also ich habe die Eigeninitiative. Ich kann schauen, was ich verändere.
Aber das sind so viele, also ich sag mal, so viele Fronten, an denen ich dann komplett Eigenverantwortung übernehmen muss. Das ist ein mega Kraftakt, glaube ich. Also wenn du es im Bezug auf die Beziehung, in Bezug auf den Job, in Bezug auf den Freundeskreis, auf die Familie, die Kinder und so weiter. Boah, da machst du ein ganz schönes Fass auf. Also ich weiß gar nicht, ob das zu schaffen ist.
Der Kraftakt, wenn du es nicht tust, ist noch viel höher. Das heißt, dadurch, dass du diese Konflikte verdrängst, und zwar nicht die Konflikte aus der Vergangenheit, sondern aus der Gegenwart, das macht dich krank. Das entzieht dir wahnsinnig viel Stoff. Also rein hirnstoffmäßig, hirnbiologisch kann man einfach sagen, gute Ereignisse im Leben bilden Hirnstoffe. Und dann gleicht es das Gehirn aus. Schlechte Ereignisse kosten Hirnstoffe. Und was am meisten Hirnstoffe kostet, Botenstoffe kostet, sind ungeklärte chronische Konflikte.
Also dann schick mich jetzt sozusagen als...
Ich schicke dich auf die Alm.
Du schickst mich auf die Alm. Lass uns ganz konkret machen. Ja. Du sagst, ich solle für die Eigenidentität in die, wie sage ich jetzt mal, nicht in die Isolation, aber irgendwo hingehen, wo ich alleine bin.
Ja, so. Schon Isolation, ja. Auf die Alm, wo du alleine bist und du hast nur was zu schreiben dabei. Du schreibst Gedanken auf.
Ja.
Ja. Und dann schaust du mal, was kommt. Dann merkst du mit einmal, was für Gefühle kommen. Mit einmal bleibst du stehen. Und wenn du stehen bleibst, kommen die Gefühle bei dir an, weil die meisten Menschen sind auf der Flucht vor ihren Gefühlen.
Und kann ich das alleine oder brauche ich? Ich meine, ich habe dich jetzt als Anschubser.
Ja. Ja.
Und viele Leute, die uns jetzt zuhören, die waren und werden nie in ihrem Leben zu einem Therapeuten gehen.
Hoffentlich nicht, weil Therapie häufig schadet.
Wie das ist ja noch, Knaller,
muss man kein neues Fass aufmachen. Aber
nein, okay.
Der Therapeut zu dir passt, dann bringt Therapie was.
Wichtig an dieser Stelle, klar, Therapieplätze sind rar. Und nicht immer und vor allen Dingen leider nicht schnell genug finden wir die richtige oder den passenden Therapeuten, eine Therapeutin für uns. Trotzdem ist es ganz wichtig, dran zu bleiben, sich professionelle Hilfe zu holen. Jetzt aber zurück zum Gespräch. Was ist denn nun mit mir allein auf der Alm? Und dann durchlebe ich verschiedene Gefühlsarien. Ich versuche mich zu entscheiden innerhalb dieser 2 Tage beispielsweise. Ich will positiv abbiegen, ich will nicht negativ grübeln. Das muss ich aktiv machen. Entscheidung, das eine wegdrängen, das andere herholen. Alles klar, dann komme ich nach 2 Tagen irgendwie wieder zurück.
So kompliziert ist es doch gar nicht.
Nein, das ist doch gar nicht kompliziert. So, und dann habe ich nach 2 Tagen diese Liste und komme zurück. Und dann bin ich aber wieder in den Umständen, die ja die gleichen sind wie vor 2 Tagen.
Ja, aber ich sehe sie anders. Ich sehe sie reflektierter. Ich gucke meine Frau ganz anders an. Ich gucke meine Kinder anders an. Ich gucke meine Arbeit ganz anders an. Ich habe eine andere Perspektive. Ich bin nach außen gegangen, habe von außen auf mein Leben geschaut. Und dann denke ich mit einmal, hey, das willst du nicht. Also dein Leben ist ja auch endlich. Und gerade in der Lebensmitte müssen wir uns mal überlegen, also für mich habe ich das konkret gemacht. Deswegen habe ich mich mit 50 scheiden lassen. weil ich gesagt habe, nee, das will ich nicht weiterleben. Ich will nicht einfach so vor mich hin. Ich hatte eine gute Ehe, die war nett, man hat so nett nebeneinander hergelebt. Wir haben einfach zweimal die Woche Salsa getanzt und das war unser Leben so ungefähr. Und das wollte ich nicht mehr. Aber das konnte ich nur gucken, weil ich mir die Zeit genommen habe.
Aber was hat dir denn da gefehlt?
Da hat mir das Gefühl gefehlt, da hat mir die Energie gefehlt, die Wärme, die Herzlichkeit, die Geborgenheit.
Aber vergeht das nicht immer nach einer gewissen Zeit?
Nein.
Also wenn ich mir die Beziehung roundabout angucke, die ich so mitbekomme und erlebe, dann würde ich mal, das neudeutsche Wort, wie meine Kinder das sagen würden, predikten, dass in den allermeisten Fällen nach einer gewissen Zeit die Dinge, die du dir da gewünscht hast mit 50, die für dich nicht mehr da waren, in den meisten Beziehungen einfach auch nicht mehr da ist, so.
Ja, und dann ist eben Schicht im Schacht.
Also das heißt, jede Beziehung ist nach einer gewissen Halbwertszeit
Nein,
Schicht im Schacht.
Nein, aber das ist ja nicht, das ist ja deine Hochrechnung. Das ist ja in ganz vielen Beziehungen, ist das ja noch so. Da gibt es noch Achtung, da gibt es noch Respekt. Da gibt es sogar vielleicht mehr Wärme und Geborgenheit als am Anfang, weil das verschiebt sich ja ein bisschen von den Identitäten. Mit einmal gehen die Kinder aus dem Haus und die Frauen wenden sich wieder ihren Männern zu. Das ist ja dann oft eine Energie, die abgezogen wurde durch die Kinder. Mit einmal passiert was. Das heißt ja nicht, jede Trennung kommt dann unbedingt, aber das Entscheidende ist, ich stelle es in Frage. Und wenn ich halt merke, für mich ist es eine Rechnung, die ich für mich mein Leben immer mache und sage, habe ich mehr davon, kann ich stabil bleiben, ich will auch gesund bleiben, vor allen Dingen seelisch gesund bleiben. Und wenn ich seelisch gesund bleiben will, brauche ich Nahrungsmittel für die Seele. Und Nahrungsmittel für die Seele ist Wärme, Geborgenheit und Zärtlichkeit.
Aber wenn du so von einer Rechnung sprichst, dann hört sich das schon alles recht rational an. Im Sinne von, ich kann Entscheidungen treffen, ich treffe diese Entscheidung. Sagst du ja auch oft im Kopf, das Gehirn macht dies, macht das, macht jenes. Aber es gibt ja so ein Gefühl, das tief im Bauch drin sitzt.
Es gibt Feigheit und Bequemlichkeit, die mich davon abhalten, genau. Und dann ist es halt so, dass ich Flöcke einschlagen muss und dann kommt das Gefühl hinterher. Das heißt, ich treffe Entscheidungen, wie in der Verhaltenstherapie. Ich treffe Entscheidungen und dann kommt es hinterher. Ich habe damals auch gedacht, ja, das kannst du einfach in der Ehe bleiben. Ist doch nett, schönes Häuschen und Tochter, alles ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber
ich treffe Entscheidungen und das Gefühl kommt hinterher.
Ja,
also
ich weiß, dass das richtig ist zum Beispiel, dass ich aufhöre zu rauchen, dann höre ich auf zu rauchen und dann kommt die Akzeptanz hinterher. Aber ich höre erstmal, aber Rauchen ist ein kleines Beispiel. Aber zum Beispiel, ich treffe die Entscheidung, dass ich anders leben will, dass ich zum Beispiel anders arbeiten will. Mit 50 habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich arbeite nicht mehr 80 Stunden die Woche. Habe dann auf 60 Stunden reduziert. Oder ich habe mein Leben angeschaut zum Beispiel und habe damals gedacht, ich bin dabei abzuheben. Ich hatte so viel Erfolg, dass ich die Bodenhaftung verloren hatte. Ich war
so. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Nein. Dass ich die Bodenhaftung verliere, die habe ich völlig verloren.
Doch, das kann ich mir gut vorstellen, ehrlich. Ja.
Mit einmal bist du so narzisstisch gekitzelt die ganze Zeit, dass du wirklich denkst, du bist großartig. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hole ich wieder runter. Und das geht aber nur, wenn ich Selbstreflexion mache. Das mache ich ja zum Beispiel mit Managern. Wenn du Leute hast, die Vorstandsvorsitzende sind, die haben alle die Bodenhaftung nicht mehr, weil die keine Kritiker haben. Die haben nur noch Klaköre. Die werden nur noch geklatscht.
Ja, aber pass auf, jetzt. Das kannst du doch eben nicht nur mit dir allein ausmachen, weil du bist ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir funktionieren ja alle in einem sozialen Gefüge, jetzt in der Mitte des Lebens, oft, nicht immer. Es gibt mittlerweile ja unglaublich viele Menschen, die alleine leben, ob gewollt oder ungewollt. Aber viele Menschen, die in einem Beziehungsgefüge leben, nenne ich jetzt mal so. Und das heißt, ich bin ja nicht in einem luftleeren Raum, wo ich irgendwas entscheide, sondern es sind ja andere Menschen um mich herum auch. Und
aber wenn ich doch kaputt gebe, dann kann ich nicht immer Rücksicht auf die Systeme nehmen. Ich habe ja viele Familien, wo das System krank ist und wo die Leute dann trotz Krankheit, das sage ich Patienten dann auch, Patienten, wenn sie lieber krank bleiben wollen, dann machen sie halt so weiter. Viele machen das dann auch, weil sie zu feige sind, das ganze System zu enthebeln. Sie sind zu feige.
Jetzt sprichst du aber von Extremfällen wie von wegen Menschen, die krank werden. Es gibt aber viele Leute ja, die sind nicht krank.
Die sind unglücklich oder unzufrieden und die klären die Dinge nicht, die sie machen.
Ja.
Die haben Angst vor dem Gespräch mit ihrer Frau.
Und haben aber vielleicht für sich die Entscheidung getroffen, das ist das kleinere Übel. Vielleicht gibt es ja auch Abhängigkeiten beispielsweise, von Frauen oder Männern, die sich nicht trennen können, weil sie sagen so, hey, wir haben irgendwie noch ein Kind, ich kann es mir gar nicht leisten, auszuziehen in eine andere Wohnung in der Stadt, in der Nähe, wo meine Kinder sind und mit denen und so weiter und so fort. Also, das ist ja,
Das sind die äußeren Zwänge, das werden die äußeren Zwänge.
Ja, und was mache ich dann?
Dann muss ich mich arrangieren. Aber oft habe ich die Wahl. Und wenn ich die Wahl habe, dann ist es halt wesentlich. Ich kann mich auch entscheiden, feige zu sein. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn du jetzt, also oder jemand anders, wenn jemand anders wirklich eine schwierige Lebenssituation hat, dieses Ehepaar, was ich da habe seit 10 Jahren, ich behandle die ja nicht mehr, aber ich kenne sie noch. die einfach zu feige sind, Entscheidungsdorf. Das kann ich akzeptieren. Aber dann sollen sie mir auch nicht mal die Ohren voll jammern die ganze Zeit, wie unglücklich sie sind.
Sondern sie haben sich entschieden, feige zu sein.
Ja, eben. Und unglücklich zu leben. Kann man ja. Aber dann, was mich immer stört, ist diese Jammerei. Oder wenn es diese schönen Bücher gibt, Leben mit einem Narzissten. Ja, wie schwierig das Leben mit einem Narzissten ist. Da denke ich mir ja, warum trennen die sich nicht? Was müssen die Bücher lesen, wie sie mit einem Narzissten leben können? Sondern dann kann man einfach sagen, ich habe einen Mann, der passt nicht zu mir. Und dann trenne ich mich, wenn ich keine äußeren Zwänge habe. Und die müssten in unserem Sozialsystem schon enorm sein. Zumal ja Narzissten auch meistens in den oberen Schichten anzutreffen sind. Insofern, das ist ja kein Unterschichtproblem.
Da muss ich doch aber sagen, Zwänge, Ängste, schwierige Umstände, die eine Trennung ja fast unmöglich machen, die gibt es sehr wohl. Und die sollte man auch ernst nehmen. Aber jetzt nochmal zurück zu Docs Vorschlag, dem Alleinesein.
Ich würde es gerne mal als Experiment versuchen, obwohl keine ernstzunehmende Störung jetzt, zumindest keine, die ich kenne oder die du diagnostiziert hast bei mir, würde ich es ausprobieren. Frage ich dich aber als Experten, laufe ich Gefahr, irgendwelche schlafenden Hunde zu wecken? Also sprich, wenn ich irgendwie einsam 2 Tage irgendwo hingehe und mir jetzt vorher denke, so, ich will mich einfach mal besser kennenlernen und so, um damit noch einen klareren Blick auf die Dinge zu haben, wie sie jetzt in der Mitte des Lebens so laufen und gelaufen sind.
Ich will einfach mein Leben reflektieren.
Ja, pass auf, aber besteht nicht die Gefahr. Das will ich einfach nur von dir noch so als letztes Om
als
hinterher.
Absolution.
Als Segen, genau, als Absolution. Es kann nicht passieren, dass ich zurückkomme und auf einmal denke, scheiße.
Doch, das kann passieren. Na und?
Aber das wäre ja unangenehm.
Ja, nee, was ist schlimm daran, wenn es unangenehm ist? Muss alles im Leben angenehm sein?
Nein, nicht alles, aber warum eine Situation...
Dann stelle ich mich mal im Leben und denke, scheiße, da sind aber viele Sachen, ja, und dann kann ich lernen, sie zu akzeptieren, dieser berühmte Spruch da, und zu unterscheiden, was man hinnehmen muss oder was man ändern kann. Und dann, aber dann habe ich mich dem gestellt und dann mache ich das bewusst. Das Entscheidende ist doch einfach nur, ich mache es mir bewusst. Und das Schlimme ist nochmal die ungesagten Dinge. Wenn ich in Firmen gehe, dann mache ich die ganze Zeit, gucke ich, wo die ungesagten Konflikte sind. Wenn ich in Partnerschaften gehe, in Beziehungen gehe, gucke ich immer, was ist nicht gesagt. Man kann es aussprechen. Weißt du, wie toll es ist, wenn sich 2 Vorstände bei mir, wenn ich coache da, und wenn die sich angucken und sagen, ich finde, sie sind ein richtiges Arschloch, aber wir müssen zusammenarbeiten. Aber es ist endlich ausgesprochen und nicht die Abteilungen leiden drunter.
Ja, also von daher bitte an der Stelle will ich sagen, dass es eine eingeschränkte Ehrlichkeit gibt, durchaus auch mit Rücksicht auf die anderen. Also man muss ja nicht irgendwie unnötig Porzellan zerschlagen.
Das Schlimme ist, dass wir die Menschen am meisten belügen, die wir am meisten lieben. Wir nennen das Rücksicht, aber das ist keine Rücksicht. Wie soll denn jemand was ändern, wenn er nicht weiß, was ist? Wie sollst du denn was ändern, wenn ich die ganze Zeit dein Freund bin und dir aber nicht sage, hör mal, dein Verhalten geht aber gewissen Leuten gewaltig auf den Geist. Oder ich fand es mal ein kleines Beispiel. Ich habe einen Vortrag gehalten und ich hatte einen Hosenstall offen. Und ich war ausgesprochen dankbar, dass jemand sich aus der Menge meldete und wollte sagen, du bist, die haben die Hose offen, zumal ich auch noch die Hände in den Taschen hatte. Also das ist nur, aber oft ist es so, sogar das sagt dir keiner. Also wie sollst du denn dein Leben korrigieren? Wie soll ich denn mein Leben reflektieren, wenn meine Freunde... Und dazu sind Freunde da, finde ich, dass meine Freunde mir eine Rückmeldung geben und sagen einfach, komm Peter, du hast dich verändert. Oder Christian, schau mal, was du da in deinem Leben machst. Dafür sind sie doch da.
Okay, das ist ein Appell an alle Freundinnen und Freunde da draußen, diese Verantwortung wahrzunehmen und ein Quäntchen mehr Ehrlichkeit walten zu lassen, auch den anderen gegenüber.
Wenn jemand das will.
Ah, okay, also nicht ungefragt.
Nein, nicht ungefragt, aber wenn du kurz zu mir kommst und sagst, Peter, was meinst du? Oder Christian, was meinst du dazu? Dann werde ich es dir sagen.
Ganz zum Schluss, ich wiederhole es jetzt zum wahrscheinlich x-ten Male, aber trotzdem, ich wage dieses Experiment. Das hängt jetzt so hoch. Das ist aber wahrscheinlich
das ist gar nicht hoch.
Nein, das ist gar nicht hoch. Aber das kann ich sozusagen, das können alle, die da draußen zuhören, auch machen, das Experiment zu wagen, ohne therapeutische Begleitung. 2 Tage, wohin, wo ihr alleine seid, nur was zu schreiben mitnehmen, nicht ablenken mit Podcast hören oder mit Musik hören
mit
oder irgendwas.
Nichts. Einfach nur aus dem Fenster schauen.
Einfach nur aus dem Fenster schauen, gucken, was passiert und dann zurückgehen und...
Und dann aufschreiben, welche Gedanken man hat.
Wie ist das nun mit unserer Eigenidentität? Könnt ihr euch das vorstellen, mal 2 Tage lang gar nichts zu machen und dann die Gefühle einfach kommen lassen? Wagt ihr das Experiment? In der nächsten Folge 40 plus die Podcast-Therapie geht es um das Thema veränderte Rolle gegenüber unseren Eltern. Wenn unsere Eltern unsere Hilfe brauchen.
40 plus.
Auch im SWR1 Leute-Kanal auf YouTube.